Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Stell dir vor, dein Bildungserfolg hängt weniger von deinem Talent oder deinem Fleiß ab, sondern hauptsächlich davon, in welches Elternhaus du hineingeboren wurdest. Genau das ist in Deutschland für viele Menschen Realität. Studien der OECD zeigen, dass in Deutschland der Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und sozialem Hintergrund besonders stark ist. Stärker als in vielen anderen Industrieländern. Wie sich diese Bildungsungerechtigkeit auf unsere Gesellschaft in Deutschland auswirkt, ist das Thema dieser Ausgabe von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Maxim Herrmann. Das Sprichwort »Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied« vermittelt den Eindruck, dass jeder alles erreichen kann, wenn er sich nur genug anstrengt. Besonders beim Thema Berufschancen hört man oft, dass Bildung der Schlüssel zum Erfolg sei. Doch wie gerecht ist das deutsche Bildungssystem wirklich? Haben alle Menschen tatsächlich die gleichen Chancen, unabhängig davon, aus welchem sozialen Umfeld sie kommen? Um mehr darüber zu erfahren, haben wir Menschen in Tübingen befragt.
Ja, wir haben ein Problem in der Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, weil auf der einen Seite, glaube ich, eine relativ geringe Durchlässigkeit von Menschen ohne Abitur oder Realschulabschluss in den nicht höheren Bildungsinstitutionen haben. Also sei es Leute mit eben Hauptschulabschluss, deren Kinder dann aufs Gymnasium gehen, ist meines Wissens nach relativ gering. Darüber hinaus haben wir natürlich auch quasi eine andere sozioökonomische Probleme, sei es zum Beispiel mit migrantischen Familien.
Wo hapert es am meisten im Bildungssystem?
Am meisten? Ich würde es vielleicht aufspalten. Auf der einen Seite, wie schon angesprochen, sagen wir sozioökonomische Undurchlässigkeit. Das, weil wir ein dreigliedriges Schulsystem haben, das zwar auf dem Papier und nominell natürlich durchlässig ist und jeder den nicht besseren Anschluss findet, aber dann doch Menschen, sagen wir, aufteilt in gewisse veralterte Gesellschaftswahrnehmungen. Sei es zum Beispiel, dass Hauptschulabschlüsse, da kannst du deine Ausbildung mitmachen, das ist heutzutage einfach nicht mehr wahr, sondern wir schicken Leute quasi einfach so ein bisschen in soziale Prekariat, indem wir ihnen nur einen Hauptschulabschluss anbieten und eigentlich dürfte da die Schule gar nicht aufhören. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich einfach, dass wir zu wenig Lehrer haben, dass wir nur eine gewisse Art von Menschen sozial fördern können. Ich habe auch das Gefühl, dass aufgrund der Struktur der Schule aktuell wir zum Beispiel auch eine gewisse Geschlechterungerechtigkeit aktuell produzieren, dass junge Männer abgehängt werden in der Schule auf eine Weise, die inakzeptabel ist, mittel- und langfristig. Also wenn man sich die Zahlen von Abiturienten anschaut, sind das öfter Frauen. Wenn man sich die Einser-Abiturienten anschaut, sind das öfter Frauen. Und eine Gesellschaft kann, glaube ich, nicht vernünftig aufgebaut werden, vor allem in der heutigen Zeit, in der Manual Labor einfach keine Option mehr ist, dass Männer und Frauen so getrennt werden in den besten Bildungsabschlüssen.
Wenn man jetzt seinen eigenen Bildungsweg betrachtet, womit hast du persönlich individuell am meisten gestruggelt?
Schon ein bisschen angeklungen. In den ersten so 8 Jahren war, glaube ich, mein Leben am beschissensten, weil ich einen sehr schweren Start in die Schule gefunden habe, sei es ab der ersten Klasse eigentlich. Lernen zu lesen, zu schreiben war für mich furchtbar. Schreibschrift war furchtbar, meine Handschrift ist immer noch furchtbar. Und das hat sich so durch die ersten 8 Jahre durchgezogen, dass ich Schule gehasst habe, Angst vor Schule hatte, ungern in die Schule bin und dann dementsprechend schlecht war und schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und erst ein kompletter Ausstieg aus dem Schulsystem hat es mir ermöglicht, das wieder aufzuholen und tatsächlich Hauptrealabschluss in deinem Abitur nachzuholen.
Würdest du persönlich sagen, das Bildungssystem, so wie es jetzt gerade existiert, ist gerecht?
Also wenn es eine Ja- oder Nein-Antwort ist, dann würde ich sagen, jein. Vom Ansatz her ja, aber von der Realisierung bleiben viele Gruppen dann doch oft auch auf der Strecke.
Was würdest du sagen, wo sind wirklich Stellen, wo man wirklich merkt, dass es da hapert?
Also aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, wenn es um Lernschwächen geht, sind manche Schulen relativ gut aufgestellt, andere wiederum nicht so gut aufgestellt. Und generell ist allerdings jetzt dann im Bildungssystem sozusagen begründet, gibt es da einfach aus meiner Sicht nicht den richtigen Umgang mit eben Lernschwächen, Dyskalkulie, Rechenschwäche oder auch Leserechtschreibschwäche. Da ist das allerdings im Gesetz schon aus meiner Sicht begründet. Wir haben zwar ein Antidiskriminierungsgesetz, aber wenn man das dann wirklich bis ins Detail anguckt und eigene Erfahrungen hat, dann finde ich, wird es dem nicht gerecht.
Und wenn man jetzt in deine eigenen Biografie zurückgeht, gab es bestimmte Dinge, wo du dich in dem Schulsystem besonders gut oder besonders schlecht zurechtgefunden hast?
Ja, dazu muss ich sagen, dass ich aus einem ganz anderen System komme. Ich bin in der DDR groß geworden und insofern war das ein anderes Bildungssystem. Ich bin gut zurechtgekommen, ich hatte nie Schwierigkeiten und das ist insofern habe ich auch nicht gemerkt, was wäre, wenn sozusagen, weil ich einfach immer sehr gut durchgekommen bin von der Leistung her. Was da das Thema war eben die politische Orientierung und wenn Menschen da völlig gegen das System waren, dann haben die eben auch, wurden die auch blockiert, egal wie gut oder schlecht sie von ihren Leistungen her waren.
Was müsste deiner Meinung nach passieren, damit das Bildungssystem gerechter wird?
Mehr Geld in Bildung und nicht so wie jetzt überall in Kultur und Bildung zusammenstreichen.
Würdest du sagen, wir haben Bildungsgerechtigkeit in Deutschland?
Bildungsgerechtigkeit, sprich Ausgeglichenheit.
Ja.
Also es gibt halt genügend Studien, dass du, je nachdem, wo du herkommst, also aus welchen Verhältnissen du kommst, auch finanzielle Herkunft, dass deine Bildung dann dementsprechend auch aussieht. Ich weiß aber nicht, woran genau das liegt, weil die Schule in Deutschland für jeden umsonst sein sollte, meines Wissens auch ist, genauso wie am Anfang in der Schule die Schulutensilien, so Bücher und sowas. Deswegen schon ja, Gerechtigkeit ja, aber es gibt halt Studien, dass es letztendlich dann der Outcome nicht ist, deswegen.
Aber würdest du sagen, jeder hat die gleichen Chancen im Schulsystem?
Nee.
Okay, woran hapert es deiner Meinung nach? Also wo liegen die Unterschiede?
Wenn du auswendig lernen kannst und einfach Bulimie lernen gut bist, dann bist du ein guter Schüler und ein guter Student. Aber Individualität, Kreativität und bestimmte Felder von Talenten, die nicht als so nützlich für die Gesellschaft angesehen werden, werden nicht gefördert.
Und wenn du jetzt mal in deiner eigenen Biografie zurückgehst, was sind Themen, also Bereiche des Schulsystems, in denen du dich gut oder beziehungsweise schlecht zurechtgefunden hast?
Also ich war einfach nie gut, zum Beispiel in Mathe. Da wurde ich nie gefördert, dass ich da besser werde. Das wurde einfach so, mir wurde gesagt, lern halt mehr, du bist scheiße. Ich war brutal gut in Sport und Sprachen. Ich konnte das aber nie vertiefen bis zum Studium, wo ich wieder Mathe brauche, um mein Sportstudium zu machen. Also ist irgendwie alles ein Kreislauf. Also das Ding ist, wenn du Akademiker werden willst, bei Ausbildung ist es nochmal was anderes, habe ich auch gemacht. Wenn du Akademiker werden willst, musst du echt krass auswendig lernen können und wirst nicht so gefördert, wenn du jetzt Akademiker im Sinne von im Sport, also Sportler werden möchtest und da akademisch dich weiterentwickeln, ist irgendwie am Ende vom Tag immer noch dasselbe.
Würdest du sagen, der soziokulturelle Hintergrund beziehungsweise ob deine Eltern auch studiert haben, spielt eine große oder eher eine untergeordnete Rolle bei der späteren Berufslaufbahn?
Ich kenne Studien, aus denen ich weiß, dass es eine Rolle spielt. Ich würde schon sagen, auch ja, wegen Hilfe, die du bekommst von zu Hause, weil das bei mir in der Schulzeit schon angefangen hat und so wie ich es jetzt weiß von vielen Eltern noch mehr so geworden ist, dass die Lehrer und die Schulen mehr Verantwortung an die Eltern abdrücken. Und wie soll eine Familie, und meistens ist das im Schnitt so, dass Leute aus erster, zweiter oder dritter Generation in Migrationsfamilien, dass die noch nicht so gesettet sind in Deutschland. Das heißt, sie müssen mehr arbeiten, die haben noch nicht so viel Vermögen meistens. Die hatten nicht irgendwelche Großeltern mit Haus und. Das heißt, da arbeiten meistens beide Elternteile viel. Wie sollen die ihrem Kind helfen? Woher soll er es wissen? Wie soll er es lernen? Und in Familien, die schon mehr gesettelt sind hier in Deutschland, wo sich den Luxus leisten können, dass nur einer arbeitet oder ein Elternteil zu Hause da ist für das Kind, das kann dem Kind helfen beim Lernen. Also so Nachhilfe und sowas zum Beispiel.
Würdest du sagen, das deutsche Bildungssystem ist gerecht?
Also, wenn ich gerade an die empirische Bildungsforschungsvorlesung denke beim Trautwein, hätte ich gesagt, nein, denn man merkt ganz stark, dass es schon verschiedene Startchancen gibt. Man sieht, die Menschen, ich werde abgelenkt von Bruno hinter mir. Man merkt ganz stark die Kinder, die aus quasi wohlhabenderen Familien kommen, haben bessere Chancen, oder generell aus deutschen Familien kommen, haben bessere Chancen, eine Gymnasialempfehlung zu bekommen, haben bessere Chancen, später zu studieren, etc. Allerdings hätte ich gesagt, es gibt definitiv Länder mit deutlich ungerechteren Bildungssystemen. da man in Deutschland immer noch quasi so Plan B hat. Also zum Beispiel kann man wechseln zwischen Realschule, Gymnasium, relativ frei. Man kann auch, wenn man einen Realschulabschluss in der 10. Klasse macht, kann man noch aufs Gymnasium. Ich kenne sogar jemanden, der mit mir in der Oberstufe im Gymi war, im beruflichen Gymnasium, sozialwissenschaftliches Gymnasium, der tatsächlich auf einer Hauptschule war bis zur 9. Klasse, in der 9. Klasse Hauptschulabschluss gemacht hat, relativ gut, dann Realschulabschluss in der 10. Klasse gemacht hat und dann auf dem beruflichen Gymnasium war. Er hat nicht mit mir Abi gemacht, er ist tatsächlich dann im Gymnasium einmal sitzen geblieben, aber er hat es immerhin dann aufs Gymnasium geschafft, von der Hauptschule aus noch quasi. Also es gibt immer so diese Hintertür im deutschen Bildungssystem und das, denke ich mal, gibt es in anderen Ländern nicht. Und es gibt auch andere Länder, in denen Bildung viel, viel mehr kostet, vor allem gute Bildung. Schauen wir zum Beispiel USA an, mit den College-Beiträgen, die enorm, enorm teuer sind, wo man hier für einen relativ kleinen Betrag, Semesterbeitrag studieren kann in Deutschland.
Empfindest du das deutsche Bildungssystem als gerecht?
Nein.
Weswegen nicht?
Weil man ganz klar an den Daten, die erhoben wurden, vor allem auch im Kontext von PISA, von der ersten PISA-Studie, erkennen kann, dass schulische Leistung ganz stark an sozioökonomischen Hintergrund gebunden ist und die Familien, die sowieso mehr finanzielle Mittel haben und bildungsnäher sind, Kinder mit höheren schulischen Leistungen haben als Menschen, bei denen das nicht der Fall ist.
Und was würdest du sagen, was muss passieren, um diese Ungleichheiten zu minimieren?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Die kann ich jetzt wahrscheinlich nicht im Detail beantworten. Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass es weiter Studien gibt und mehr Studien gibt, damit man einfach verlässliche Daten hat, auf Grundlage derer man solche Entscheidungen treffen kann. Ja, das wäre jetzt so meine erste Idee.
Gibt es denn Aspekte des deutschen Bildungssystems, in denen du dich besonders gut oder besonders schlecht zurechtgefunden hast, persönlich?
Also jetzt in meiner eigenen Bildungsbiografie, meinst du, wo es mir gut oder schlecht ging?
Ja.
Ich muss sagen, ich bin ganz gut durch den primären Bildungssektor durch, also so Primarstufe, also Grundschule, gab es bei mir keine Probleme, was schulische Leistungen anging. Damals bei mir im Saarland gab es dann auch noch die verpflichtende Empfehlung, ob man dann auf ein Gymnasium darf oder nicht. Die habe ich auch ohne Probleme geschafft. Da gab es andere Leute um mich rum, denen das, glaube ich, den Bildungsweg durchaus verkompliziert hat, dass die Empfehlung nicht bekommen haben und dann am Abendgymnasium ihr Abi nachholen mussten. Nur weil da irgendwie eine 4 zu viel in Klasse 3 geschrieben wurde oder Klasse 4. Rein was schulische Leistungen anging, hatte ich da keine Probleme. Hatte aber auch einfach das Glück, dass ich einen älteren Bruder hatte, der selber schon dasselbe System durchlaufen hat, bei dem es auch gut geklappt hat. Also ich hatte einfach ein soziales und auch ein ökonomisches Umfeld, wie gesagt, das das einfach ermöglicht hat für mich. Und da war einfach Unterstützung da. Ja.
Würdest du sagen, wir haben in Deutschland Bildungsgerechtigkeit?
Nee, auf jeden Fall nicht. Nicht in der Praxis.
Woran hapert es, beziehungsweise weswegen haben wir sie nicht?
Es ist so, dass erstmal auf dem Papier sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass man eine Bildungsgerechtigkeit hat, diese aber nicht umgesetzt wird. Also für mich spielt da immer der soziale Background.
Du hast eben schon den sozialen Background angesprochen. Was würdest du denn sagen, wie beeinflusst er denn den späteren Berufs- oder den Karriereweg?
Das ist auf jeden Fall die Schlüsselrolle für mich. Denn klar, bei manchen Leuten, die im Plattenbau groß geworden sind, bei denen kann das ein Antrieb sein, dass die es da jetzt rausschaffen. Aber ich glaube, die meisten Fälle sind halt eher so, dass es die ja nicht mal ablenkt und dass es bei denen halt weniger in den Kopf kommt, einen guten Abschluss hinzulegen. Und so halt die Initiative schon von Anfang an nicht da ist.
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Unser Thema heute: Bildungsgerechtigkeit. Das Bildungssystem steht oft in der Kritik. Es sei unterfinanziert, wenig durchlässig und der soziale Hintergrund habe großen Einfluss. Doch es gibt Hoffnungsschimmer, wie den Wegfall der verbindlichen Schulempfehlungen nach der 4. Klasse. Auch in der Erwachsenenbildung, etwa an Volkshochschulen, ist Bildungsgerechtigkeit ein zentrales Thema. Dazu hören wir Alex Niemann, ehemalige Programm- und Regionalleitung der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark.
Die VHS Brandenburg hat natürlich, wie jede VHS sonst auch,
das Ziel, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen?
Das ist tatsächlich ein ganz großes Thema. Bildungsgerechtigkeit, Sie haben es gerade eben schon gesagt, ist im Endeffekt in die DNA der Volkshochschule auch mit eingewoben. Das zeigt sich allein schon auch historisch, wie sie einfach auch gewachsen ist. Aber ich glaube, vor allen Dingen für Sie ist wahrscheinlich auch interessant, wo wir eigentlich heute stehen. Bildungsgerechtigkeit würde ich tatsächlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehen. Also man kann tatsächlich Bildungsgerechtigkeit vor allen Dingen immer so aus diesem Punkt sehen, auch im Rahmen des lebenslangen Lernens. Wir haben ein Schulsystem, was man irgendwie durchläuft, und am Ende des Tages steht man dann halt irgendwo in der Erwachsenenbildung drin. Und häufig wird tatsächlich auch so ein bisschen dieser Anspruch an die Erwachsenenbildung gestellt, dass man so ein bisschen kompensatorisch tatsächlich vorgeht. Dass man also quasi die Bildungsdefizite, die in gewissem Maße dann eben in der Bildungshistorie entstanden ist, in den einzelnen Bildungsabschnitten der Menschen, dass dort dann die Erwachsenenbildung quasi ansetzt und das quasi ein bisschen ausgleicht. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, dass die Erwachsenenbildung auf der anderen Seite auch noch einen ganz anderen Auftrag hat, Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Einfach deshalb, weil tatsächlich die Erwachsenenbildung quasi die größte Zeit des Lebens ja auch abdeckt. Wenn wir jetzt überlegen, okay, Schulzeit, man ist dann irgendwie mit 18 raus, man geht dann noch irgendwie in die Ausbildung, Berufsbildungssystem oder dann halt eben an die Universität. Aber das sind ja im Endeffekt sehr endliche Phasen. Man hat dann am Ende des Tages seinen Abschluss und man fällt dann aus diesem System raus. Die Erwachsenenbildung setzt aber genau ab diesen Abschluss eigentlich an und begleitet einen wirklich das komplette Leben bis zum Sterben, wenn man so möchte. Und ich würde sagen, da ist Bildungsgerechtigkeit tatsächlich auch ein ganz eigenständiger Punkt in der Erwachsenenbildung, dass man dann halt eben auch sagen muss, okay, was ist eigentlich auch unser Auftrag, unabhängig davon, dass wir halt kompensatorisch wirken? Also wie können wir zum Beispiel neue Sinnhorizonte schaffen? Was für Bildungsangebote müssen wir eigentlich vorhalten, dass Menschen sich vielleicht auch persönlich weiterentwickeln können? Aber vor allen Dingen auch zu hinterfragen, wie erreichen wir vielleicht eben auch bestimmte Personengruppen, die bisher halt eben noch nicht so an Bildung eben auch teilhaben konnten, gerade eben auch in der Erwachsenenbildung. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also dass Menschen mit Fluchthintergrund zum Beispiel in der Regel in der Volksschule eher weniger partizipieren, jetzt abseits von den klassischen Deutschkursen oder Integrationskursen, oder dass zum Beispiel Langzeitarbeitslose in der Regel nicht unbedingt auch in der Volksschule ankommen. Menschen mit Grundbildungsbedarf, dass sie zum Beispiel eben auch nicht an der allgemeinen Weiterbildung in dem Maße eben teilhaben, wie das vielleicht der Querschnitt der Bevölkerung vielleicht eben auch tut. Und da ist tatsächlich auch eben der Ansatz, dass die Volkshochschule dort natürlich auch ansetzt und ihre Strategien entwickelt, quasi Bildungsgerechtigkeit für alle herzustellen. Denn das ist das Ziel, Bildung für alle, das ist quasi so die Losung der Volkshochschulen.
Nun ist es ja in Deutschland so, dass es in kaum einem anderen Industriestaat so starke Korrelation zwischen dem Bildungshintergrund der Familie oder der Eltern und dem späteren Bildungserfolg oder Berufsweg gibt. Ist da die Volkshochschule oder generell sind da die Volkshochschulen überhaupt gerüstet oder gewappnet, dieses Phänomen der Bildungsungerechtigkeit zu bekämpfen oder zu lösen?
Ich glaube, da muss man dann auch wieder unterscheiden, in welchem Bereich man sich dann tatsächlich bewegt. Die Volkshochschule hat natürlich eben auch den Auftrag, kompensatorisch zu wirken, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Das zeigt sich dann zum Beispiel eben in der Form, dass an den Volkshochschulen standardmäßig sehr viel Grundbildungsangebote vorgehalten wird. Grundbildung, also quasi Menschen, die Probleme im Lesen, Schreiben, Rechnen haben, quasi so Grundkompetenzen vielleicht eben auch in der schulischen Entwicklung so vielleicht nicht mitnehmen konnten, dass dort halt eben die VHS am Ende des Tages eben auch ansetzen kann, um das dann halt eben auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, da ist es tatsächlich auch zu hinterfragen, was für Ressourcen eigentlich der Volkshochschule auch zur Verfügung stehen. Und das grundsätzliche Problem, was wir in der Erwachsenenbildung halt immer wieder sehen, ist halt kein formales System, wie es jetzt zum Beispiel in der Schule ist. Also es gibt keine Schulpflicht, die Menschen kommen halt freiwillig. Und das muss man auf jeden Fall immer in der Erwachsenenbildung eben auch mitdenken, das muss man in der Volksschule mitdenken, dass dementsprechend auch ganz andere Zugänge notwendig sind, um die Menschen überhaupt auch zu erreichen. Und das ist tatsächlich auch wirklich ein großes Thema, was auch immer wieder thematisiert wird in der Grundbildungsdebatte. Das ist ja jetzt auch gerade so durch die Leo-Studie, PIAAC-Studie, also durch die großen Assessments quasi, ja auch immer wieder obsolet geworden. Wir müssen uns mit der Thematik beschäftigen, wie Sie ja eben auch schon gesagt haben. Die Bildungsungleichheit besteht halt in Deutschland. Mhm. Wir sehen da große Kompetenzlücken bei Menschen, die sie einfach dann auch am Alltag vielleicht auch behindern können in bestimmten Formen. Und dort wird tatsächlich auch viel investiert. Grundbildungszentren gründen sich, die Volkshochschulen können sich dann halt eben auch an Projekten beteiligen, um dann eben Angebote auch vorhalten zu können. Aber grundsätzlich muss man das natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, wie viel wird wirklich auch an Ressourcen geschaffen, wie viel wird vielleicht eben auch an Strukturen geändert, um am Ende des Tages eben auch dieses Ziel zu erreichen. Weil grundsätzlich, ich glaube, die einzelne Volkshochschule in der Form kann ich einfach so mit einem Fingerschnipp dann vielleicht die Verfehlungen, wenn man so möchte, der letzten 18 Jahre eines Menschen irgendwie wieder kompensieren. Das ist auch ein Prozess, der einen sehr langen Atem braucht. Und dementsprechend halt natürlich auch eine langfristige Unterstützung.
Da ist natürlich auch die Frage, ist dieses Phänomen bewusst, beziehungsweise wie erreicht man denn diese Menschen oder diese Individuen, die eben nicht oder weniger häufig an Weiterbildungsangeboten oder politischen Prozessen teilnehmen wollen oder teilnehmen können?
Das ist tatsächlich auch wirklich die Frage, weshalb die Menschen am Ende des Tages eben auch nicht partizipieren können. Also was auf jeden Fall ein Trugschluss wäre, wäre zu sagen, nämlich teilweise kein Interesse besteht, sondern es liegt halt eben an ganz unterschiedlichen Gründen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was in der Erwachsenenbildungswissenschaft ja auch sehr stark auch fokussiert wird. Warum nehmen Menschen denn nicht teil? Liegt es vielleicht am Geld? Liegt es an den Strukturen? Liegt es vielleicht auch an den Angeboten, wo man dann eben pädagogisch natürlich auch ansetzen kann? Das ist aber tatsächlich ein riesiges Themenfeld, was auch sehr, sehr viel Forschung braucht, auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit, würde ich vielleicht auch sagen. Gerade wenn wir eben auch von den pädagogischen Institutionen und Organisationen sprechen, dort dann halt eben auch für die eigene Sache irgendwo einzustehen und vielleicht eben auch darauf aufmerksam zu machen, was es für Strukturen vielleicht auch braucht, was es für Ressourcen braucht, dass eben diese Bildungsungerechtigkeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zumindest ein bisschen geschmälert wird, dass die Schere sich wieder ein bisschen mehr schließt und nicht noch weiter öffnet. Aber das ist tatsächlich wirklich ein riesiges Thema, was auch wirklich die Volkshochschulen an sich sehr, sehr stark natürlich auch beschäftigt.
Wenn jetzt etwas weiter zurückgeht, wir haben schon vorher von Verfehlungen gesprochen, würden Sie sagen, so, wenn die Volkshochschule die den Auftrag hat, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen, schafft dann das Schulsystem Bildungsungerechtigkeit?
Das ist natürlich eine steile These, die man dort aufstellen würde. Ich würde tatsächlich sagen, dass es ein sehr vielschichtiges Phänomen am Ende des Tages ist. Also bleiben wir jetzt zum Beispiel mal bei Lesekompetenzen, um das jetzt an so einem ganz klassischen Beispiel festzumachen. In der Erwachsenenbildung wird sich wirklich seit Jahrzehnten sehr stark und intensiv mit Alphabetisierung, mit Grundbildung beschäftigt, wie man Menschen eben darin unterstützen kann, diese Kompetenzen eben auch nachträglich noch aufzubauen und natürlich auch zu hinterfragen, wie kommt es dann überhaupt dazu, dass es so viele Menschen gibt in Deutschland, die als funktionelle Analphabeten gelten, also die quasi nicht die grundsätzlich notwendigen Kompetenzen eigentlich mitbringen, um vollumfänglich vielleicht auch am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Diese Forschung ist tatsächlich auch ja, sehr, sehr vielseitig. Da gibt es einiges. Ich glaube, da müsste aber auch noch tatsächlich viel mehr gemacht werden. Aber um jetzt mal auf so ein Modell zu sprechen zu kommen, mir ist jetzt tatsächlich der Name entfallen von den zwei Autorinnen. Die haben sich das konkret auch nochmal angeguckt. Und Schule ist tatsächlich nur ein Bestandteil, weshalb Menschen am Ende des Tages vielleicht eben auch nicht die nötigen Kompetenzen vielleicht entwickeln konnten, wie sie sie vielleicht im alltäglichen Leben bräuchten. Also negative Lernerfahrung definitiv ist ein Punkt, der aufgegriffen werden müsste, was halt natürlich dann eben auch schulpädagogisch bearbeitet werden muss. Aber da schwingen dann halt eben auch Dinge mit, wie zum Beispiel Faktoren im Familienhaus, die vielleicht nicht unbedingt so förderlich sind. Das kann auch mit einem Selbstwert in Verbindung gebracht werden. Das potenziert sich natürlich auch alles gegenseitig. Wenn ich merke, ich kann mich nicht kompetent irgendwie vielleicht auch in den Sprachunterricht mit einbringen, weil ich halt die Texte so nicht lesen kann, das macht ja auch was mit dem Selbstwert. Dadurch entstehen auch wieder solche Schlaufen, dass man am Ende des Tages vielleicht eben auch so eine Lernhemmnis wirklich dann eben auch entwickelt. Was zum Beispiel eben auch so in der sprachwissenschaftlichen Forschung auch gemacht wird, logopädische Forschung, auch zu hinterfragen, okay, was sind denn vielleicht auch kognitive Faktoren, was sind vielleicht auch Behinderungen, die ein Mensch mitbringt, die vielleicht auch gar nicht so offensichtlich sind, die dann vielleicht auch dazu führen, dass man halt eben diese Kompetenz in der Form gar nicht so stark eben ausbilden kann, weil das vielleicht ein ganz anderes pädagogisches einen ganz anderen pädagogischen Zugang vielleicht auch bräuchte, der vielleicht so in der Schule dann eben auch nicht aufgegriffen werden kann. Also grundsätzlich, was ich sagen möchte, es ist ein großes Phänomen, ein großes Thema, was man bearbeiten muss. Und jetzt nur der Schule die Schuld daran zu geben, dass am Ende des Tages Bildungsungerechtigkeit herrscht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß gegriffen. Aber natürlich, dort werden Menschen sozialisiert, dort lernen Menschen das Lernen. Und wenn das dort natürlich zu Verfehlungen kommt, wenn man das so drastisch ausdrücken will, dann wird sich das halt auch im Laufe des Lebens auch irgendwo niederschlagen. Gleichzeitig möchte ich da aber auch eben an die Lernfähigkeit appellieren. Man ist dann halt kein hoffnungsloser Fall, das ja ohnehin nicht. Also ob das nun auch wirklich ein Problem ist für Menschen, denen dann ein Grundbildungsbedarf vielleicht auch unterstellt wird, das müssen die Menschen für sich selbst ja auch entscheiden. Man muss ihnen halt nur die Möglichkeit geben, sowas dann halt am Ende des Tages eben auch aufzugreifen. Also auch im späteren Erwachsenenleben dort eben auch noch ansetzen zu können und nicht zu sagen, Schule ist vorbei, so ihr habt das nicht gelernt. So. Pech gehabt, wenn man das so sagen möchte.
Wir haben ja eben schon gehört, dass die Erwachsenenbildung eben nicht nur einfach so praktisch die Notlösung ist, dafür diese Defizite abzudecken oder irgendwelche Kompetenzdefizite zu mindern, sondern eben auch Zugänge zu schaffen, wie Sie es eben gesagt haben. Da kommt ja sofort die Gedankenkorrelation zum lebenslangen Lernen, dass auch wenn in der eigenen Bildungsbiografie es vielleicht nicht so ganz vorteilhaft für einen selbst, was man vielleicht doch noch Großes erreichen kann. Wie sind denn Ihre praktischen Erfahrungen dazu oder was haben Sie schon in der Richtung erlebt oder beobachten dürfen?
Großes Erreichen, da würde ich wahrscheinlich auch ganz gerne einsteigen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich das Wichtige, bei den Menschen auch zu bleiben und zu hinterfragen, was brauchen eigentlich die Menschen wirklich am Ende des Tages, die Lernenden. Denn das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen der Trugschluss, was ich auch schon stellenweise auch erlebt habe, wenn wir zum Beispiel beim Thema der Grundbildung sind und dann gesagt wird, naja, das ist ja auch bildungspolitisch sehr stark aufgeladen, wo es dann um Fachkräftesicherung geht, dass wir Menschen so qualifizieren müssen, dass sie am Arbeitsmarkt teilhaben können. Wenn man sich die Forschung anguckt, die meisten Menschen mit Grundbildungsbedarf sind im Arbeitsmarkt integriert, also sie sind berufstätig. Das ist gar nicht so das Problem, aber auch was ich da auch häufiger gemerkt habe, dass dann auch sowas mitschwingt. So, man muss halt weiterkommen, man muss sich weiterentwickeln. Das ist ja auch eine grundsätzliche Diskussion, die man im Kontext des lebenslangen Lernens ja auch thematisieren muss. Also auch zu hinterfragen, okay, was heißt dann eigentlich weiterkommen? Muss man am Ende des Tages auch wirklich lebenslang lernen, nur um dann halt eben auf dem Arbeitsmarkt besser performen zu können? Und an dem Punkt würde ich sagen, setzen die Volkshochschulen einfach auch ganz stark an, dass wir halt eben auch ganz konkrete Lernbedürfnisse auch fokussieren. Und dass das gar nicht unbedingt davon abhängig ist, die Menschen jetzt irgendwie in Arbeit zu bringen oder irgendwie besser performen zu lassen, sondern halt eben auch zu sagen, okay, also aus eigener praktischer Erfahrung, es gibt ein ganz großes Problem in Deutschland bei langzeitarbeitslosen Menschen. Je länger Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit sind, desto schlimmer wird der Gesundheitszustand. Das zeigt sich einfach, dass sich bestimmte körperliche Leiden einfach viel stärker entwickeln, psychische Leiden stärker entwickeln und dort natürlich Präventionsarbeit enorm wichtig ist. Das zeigt sich ja auch, also mit bestimmten gesundheitsförderlichen Angeboten, die auf Entspannung abzielen, kann man dem ja auch gut entgegenwirken. Und in meiner eigenen praktischen Erfahrung in Kooperation mit einem Jobcenter haben wir halt einfach sehr stark gemerkt, okay, aber diese Menschen kommen halt eben nicht an die Volkshochschule. Die können halt eben nicht teilhaben, was eigentlich erstmal so ein bisschen paradox erscheint, weil wir als Volkshochschule haben sehr dezentral gearbeitet, waren also auch in diesem gesamten Landkreis überall unterwegs. Das heißt, man konnte die Angebote sehr gut erreichen. Die Kosten sind auch nicht so hoch im Vergleich zu anderen Bildungsanbietern. Aber trotz alledem scheint da irgendwo eine Hemmschwelle zu sein. Irgendwas scheint dort ein Problem zu sein, dass die Menschen, die sich in Langzeitarbeitslosigkeit befinden, eben nicht an den Angeboten teilhaben können. Und unsere Idee war es dann halt eben, das erstmal irgendwie zu identifizieren. Und so hat sich dann gezeigt, okay, dass das vielleicht auch ein bisschen schambehaftet ist. Gerade in diesem Kontext werden dann auch gerne so Angebote für die spezifische Zielgruppe geschaffen. Das heißt, man ist dann mit anderen langzeitarbeitslosen Menschen dann in einem Bildungsangebot unterwegs, was natürlich jetzt auch nicht sonderlich sozial integrativ wirken kann, wenn man so möchte, Menschen wieder am alltäglichen Leben auch partizipieren lassen zu können, weil man in geschlossenen Gruppen ist. Und wir haben dann ein kleines Gutscheinsystem im Endeffekt entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, die Menschen sind ja in Betreuung in den einzelnen Jobcentern, sind da mit ihren Sachbearbeiterinnen im ständigen Kontakt und dort dann einfach anzusetzen und zu sagen, okay, pass auf, es gibt hier eine neue Möglichkeit, Volkshochschule, dort könnt ihr auch an Angeboten teilhaben. Und wir haben es dann halt eben so gelöst, dass wir einen kostenfreien Zugang geschaffen haben. Also über ein Drittmittelprojekt dann quasi die Kosten umgelegt haben, das Wort habe ich gesucht, dass die Menschen dann halt eben jetzt nicht noch an finanziellen Ressourcen scheitern, an solchen Angeboten teilnehmen zu können. Und das hat sich auch gezeigt, es wurde auch gut angenommen. Es wurde vielleicht nicht so gut angenommen, wie sich das vielleicht auch erwünscht wurde, aber ich würde sagen, jeder Mensch, der einen Zugang findet und eben dann eben auch an Weiterbildung partizipieren kann, wenn er das möchte, ist im Endeffekt schon ein Gewinn und trägt natürlich auch zur Bildungsgerechtigkeit bei.
Ist denn so, dass die Volkshochschule partiell auch Bildungsungerechtigkeit dadurch verstärkt, dass sie eben eine bestimmte Personengruppe gar nicht abdecken kann oder gar nicht erreichen kann?
Ich glaube, das muss man durchaus kritisch auch beleuchten. Also, dass man sich auch immer wieder hinterfragen muss, und da sind wir dann auch so in der pädagogischen Professionalität ja auch drin, das auch immer wieder zu hinterfragen, okay, wie schafft man vielleicht selbstständig auch durch jetzt Programmplanung, also ich war eben als Programmplanung an der Volkshochschule tätig, habe also die Angebote geschaffen. Man geht da natürlich auch mit einer bestimmten Vorstellung rein. Man hat ja auch vielleicht eigene Vorstellungen davon, wie Angebote vielleicht am besten konzipiert sein sollten. Da geht man aber natürlich von seinem eigenen Empfinden vielleicht auch stark aus am Anfang. Und das auch immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, okay, wie kann man vielleicht wirklich die Angebote barriereärmer gestalten, das ist eine große Aufgabe, die VHS aber definitiv eben auch bearbeiten muss.
Bildungsgerechtigkeit ist also nicht einfach zu erreichen. Es spielen nicht nur finanzielle, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Einflüsse eine Rolle, die größtenteils vom privaten Umfeld geprägt werden. Ihr hört immer noch den Tübinger Campusfunk im freien Radio Wüste Welle 96.6. Heute mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit. Einige Initiativen, wie beispielsweise Rock Your Life, haben sich zur Aufgabe gemacht, genau hier anzusetzen, um mit ihrem Mentoring-Programm für mehr Bildungsgerechtigkeit und Potenzialentfaltung zu sorgen. Im Interview spricht Egecan, Community Manager bei Rock Your Life. Da habe ich einen besonderen Gast eingeladen, der sich nicht nur weit über sein Eigenstream hinaus seit mehreren Jahren schon für Bildungsgerechtigkeit engagiert, sondern auch noch vor nicht allzu langer Zeit hier in Tübingen studiert hat, nämlich Erwachsenenbildung im Nebenfach bzw. Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Soziologie im Hauptfach. Es ist Egecan.
Hallo, guten Abend.
Genau. Zunächst einmal, bei was für einer Initiative engagierst du dich gerade?
Ja. Ich engagiere mich bei Rock Your Life bzw. in Tübingen. Als ich hier selbst noch studiert habe, war ich bei der Initiative Rock Your Life tätig. Diese Initiative, dieses Ehrenamt hat sich tatsächlich, da bin ich sehr glücklich darüber, auch zu meinem Hauptberuf, zu meinem Vollzeitjob entwickelt, sodass ich seit insgesamt 6 Jahren bei Rock Your Life tätig bin und seit 2 Jahren auch als Vollzeitkraft aktiv bin bei Rock Your Life. Dort beschäftigen wir uns mit Bildungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit. Wir beschäftigen uns mit Potenzialentfaltung und Berufsorientierung für Jugendliche und machen ein 1:1-Mentoring in ganz Deutschland.
Nicht alle Zuhörer sind jetzt sich vielleicht geläufig, was ist ein Menti, was ist ein Trainer, ja. Und du, der es jetzt auch mittlerweile vollberuflich macht oder vollzeittätig ist, der wird dir bestimmt schon sehr oft in die Situation gewesen sein, das alles kompakt zu erklären. Vielleicht kannst du es mal für die Zuhörerinnen, die vielleicht nicht aus Tübingen kommen, kurz pitchen.
Ja, total gerne. Grundsätzlich, Rock Your Life ist ein Sozialunternehmen, die deutschlandweit aktiv ist und sogar darüber hinaus. Und im Kern beschäftigen wir uns mit einem Mentoring, einem 1:1-Mentoring zwischen Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren und jungen Erwachsenen, Studierenden, frisch ausgebildeten Fachkräften und einfach Menschen, die ein bisschen älter sind, aber noch den Bezug haben zu Jugendlichen. Die bringen wir zusammen und wir verfolgen das Ziel, einen wichtigen und nennenswerten Beitrag zu leisten zu mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit. In Deutschland ist es nicht selbstverständlich und wir bringen 2 Personen zusammen. Die eine Seite, die davon total profitieren kann, und die andere Seite, die aus einem Ehrenamt heraus, aus einer ehrvollen Aufgabe heraus, aus einem Inneren heraus, einfach für eine andere Person da sein möchte und auch Tipps und Erfahrungen, die Person ihrer eigenen Jugendzeit und bis zum Abschluss auch der Schulzeit beispielsweise auch gemacht hat, die möchte sie weitergeben, und diese 2 Personen, diese 2 Parteien möchten wir eigentlich nur zusammenbringen. um daraus Potenzialentfaltung zu schaffen. Mhm. Das machen wir in ganz Deutschland. Es wird über lokale ehrenamtliche Vereine getragen. Wir haben ungefähr 25 an der Zahl in ganz Deutschland. Und Tag für Tag sind diese Ehrenamtlichen, die dann aus einem Vorstand und aus weiteren Personen im Orga-Team bestehen, aus 5 bis 20 Personen pro Lokalverein, die setzen das Tag für Tag um. Und im Hintergrund gibt es eine Dachorganisation, die das ganze Programm betreut, weiterentwickelt, sich dann um das ganz deutschlandweite Marketing, um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, um ja, dass wir einfach vorankommen und dass wir mehr Jugendliche auch erreichen können. Und das ist das, was Rock Your Life eigentlich macht, seit 15 Jahren schon.
Nun gibt es auch einige Missverständnisse, die häufig in Verbindung mit Rock Your Life stehen. Beispielsweise, ist es jetzt eine Patenschaft oder ist das Nachhilfe? Ist das irgendwie Therapieersatz? Sind das Therapeuten? Sind die geschult? Und außerdem ist es jetzt, also was eigentlich das Ziel davon? Weil du hast auch unter anderem anklingen lassen, es gibt Trainings, 3 Stück an der Zahl, und das Ganze geht ja auch pro Mentoring-Beziehung ein Jahr lang. Mhm. Und vor allem, wer guckt da, dass da jetzt irgendwie die Kinder auch nicht mit irgendwelchen potenziellen gefährlichen Personen in Kontakt kommen oder dass da jetzt irgendwie nicht sich ein Konflikt zwischen diesen Paaren entwickelt?
Ja, wir machen Mentoring, und Mentoring ist gar nicht mal so ein weit verbreiteter Begriff in Deutschland, ist zumindest meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Es ist vergleichbar mit einer Patenschaft oder einem Tandem. Wir bringen im Grunde genommen 2 Personen zusammen, und der Inhalt dieser Menschenbeziehung oder dieser Beziehung, die ist beim Mentoring ganz unterschiedlich. Mentoring findet auf verschiedensten Ebenen statt. Mentoring ist auch, wenn ich in einem Sportverein aktiv bin, da ist mein Trainer oder meine Trainerin auch in gewisser Weise ein Mentor oder eine Mentorin für mich als Spielerin. Oder Mentoren können auch Eltern sein, Mentoren können auch Geschwister sein. Also es kann auf sehr verschiedenen Ebenen stattfinden. Im Grunde genommen, wir machen keine soziale Arbeit, wir machen keine Nachhilfe oder dergleichen, wir machen Mentoring. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, dass eine ältere Person auf den verschiedensten Ebenen im Leben, beim Sportverein oder im Sport, in der Schule und alles, was noch so im Leben passiert, aber vor allem das, was in dem Leben passiert, ist ja auch sehr verwoben miteinander. Und da so ein bisschen zu entziffern, aufzuzeigen, wie das alles zusammengehört und was da noch alles dazugehört im weiteren Verlauf, gerade wenn man Jugendliche ist, das ist im Grunde genommen Mentoring. Und wir haben sehr viele Studierende, sehr viele junge Menschen, die sich bei uns engagieren und mitmachen, die das Ganze mitgestalten, sowohl auf der Mentoring-Ebene als auch auf der Vorstandsebene, auf der Vereinsebene und darüber hinaus. Und im Grunde genommen muss man nicht viel mitbringen, außer einem Willen und einer Überzeugung, dass man einen positiven Beitrag leisten möchte. Und wir schauen, oder die lokalen Vereine schauen, dass die Personen, die mitmachen, einfach nette, sympathische Personen sind, die da, sag ich mal, nicht mit bösem Willen, sondern im Gegenteil, mit gutem Willen vorangehen.
Was natürlich auch noch ein bisschen Gewissheit gibt, ist, dass bei Rocky Life natürlich auch ein Jugendschutzkonzept gibt und dass die ganzen Engagierten ja auch, egal ob Orga-Team oder MentorInnen, ein erweitertes Führungszeugnis brauchen. Das heißt also, es geht nicht nur um die Sympathien, sondern auch tatsächlich darum, dass die Personen wirklich sich nicht zu Schulden haben kommen lassen in der Vergangenheit. Es ist aber jetzt auch noch so, dass die ganzen Trainings etwas kosten würden. Wahrscheinlich tun das die ausgebildeten Trainerinnen aus der Erwachsenenbildung oder aus der Weiterbildung ja nicht kostenlos. Was für Kosten kommen denn da für die Engagierten und SchülerInnen zu?
Grundsätzlich, alle, die mitmachen möchten, gerade Jugendliche, für die ist es kostenfrei. Also gerade Jugendliche, die zahlen nichts für ihre Teilnahme. Sie zahlen nichts dafür, dass sie an diesem Programm teilnehmen und gegebenenfalls davon auch für ihr Leben oder zumindest für die nächsten Jahre auf ihrem Weg profitieren können. Das wollen wir einfach ermöglichen. Engagierte, die bei uns mitmachen, beispielsweise die Mentorinnen oder auch die im Team aktiv sind, die zahlen, die treten normalerweise dem Verein bei. Das sind EVs, das sind gemeinnützige Vereine. Dort kommen auf einem 15 Euro Jahresbeitrag zu. Und die weiteren Kosten und auch alles, was darüber hinaus an Struktur auch auf der Dachorganisationsebene vermittelt wird, was erschaffen wird, was auch weiterentwickelt wird, da wird geschaut, dass Kosten gar nicht mal bei den Vereinen liegen. Es gibt gewisse Kosten, die der Verein, dieser e.V. selbst für aufkommt, beispielsweise die der Trainings. Das sind Kosten, die einfach notwendig sind, weil wir die TrainerInnen auch ausbilden, sie auch administrieren. Es kommen verschiedene Plattformen dazu, damit das auch laufen kann. Das sind vor allem so Fixkosten, die über Beträge, die Vereine tragen oder die wir auch selbst tragen, einfach abgedeckt werden müssen, damit am Ende des Tages unsere Zielgruppen oder die Person, mit denen wir auch zusammenarbeiten möchten, eigentlich gar keinen eigene Beiträge oder eigene finanziellen Aufwand leisten müssen.
Und nun, wenn man sich ja nochmal deine eigene Biografie anschaut, dann merkt man schon, du hast dich bewusst ja schon für Soziologie im Hauptfach und Erwachsenenbildung im Nebenfach entschieden. Das sind ja einerseits bei Soziologie Wissenschaften, die sich mit Unterschieden, mit den Unterschieden verschiedener Bevölkerungsgruppen beschäftigen und in Erwachsenenbildung natürlich auch, gerade auch mit der Förderung, weil Erwachsenenbildung ist ja teilweise auch nochmal beispielsweise Lese-Rechtschreibschwäche fördern oder so etwas beispielsweise. Und du hast auch erzählt, dass du von vornherein begeistert warst. Und da möchte ich, wenn du dich damit wohlfühlst, bitten, vielleicht so ein bisschen zu erläutern, wie war so dein Lebensweg bis dorthin? Was hat dich besonders geprägt? Und warum ist dir das Thema, wie man es ja sich vielleicht denken kann, so wichtig geworden?
Ja, da, wenn man einmal zurückblickt, gibt es einen roten Faden natürlich. Es gibt verschiedene rote Fäden, wo man nachvollziehen kann, wieso man dort gelandet ist, wo man gelandet ist. Wenn man aber zu der Zeit, in der man das Ganze erlebt, zurückspringen würde, dann ist das einem natürlich nicht klar. Man weiß nicht, was alles auf einen zukommen kann und was alles passieren kann. Ich würde sagen, ich hatte zwei, drei Hauptbereiche, die mich dorthin gebracht haben oder auch mein Interesse für Menschen im weitesten Sinne aufrechterhalten haben oder auch überhaupt ausgelöst haben. Das ist einerseits natürlich die persönliche, die eigene Sozialisation, auch die Erziehung. Also wo kommen wir eigentlich her? Das ist dann, sag ich mal, ganz klassisch auch die Soziologie. Wer hat uns geprägt? In welchen Räumen sind wir groß geworden? Und da bin ich aber ganz froh, dass ich ein sehr, sehr schönes Umfeld hatte, coole Familie hatte, die mich da auch echt viel gepusht hat und mich da auch begleitet hat. Natürlich auch immer so wieder Bedenken hatte, wenn ich irgendeiner neuen Idee um die Ecke gekommen bin. Hey Mama, Papa, ich habe jetzt, sag ich mal, dieses neue Ehrenamt, ja plus darauf, aber grundsätzlich mich da auch unterstützt haben. Da habe ich einfach dieses Grundvertrauen auch erfahren, sehr viel. Zum Zweiten hatte ich da sehr viel Unterstützung in der Schule. Ich war jetzt nicht der beste Schüler. Ich war ein ganz klassischer durchschnittlicher Schüler, der sich jetzt nicht so die große Mühe gemacht hat mit dem Lernen und den Hausaufgaben, aber so, dass es noch gerade reicht. Aber darüber hinaus habe ich viel mehr Spaß dran gefunden, mich da zu engagieren, auch in der Schule. Das waren dann vor allem zwei Bereiche, und zwar der Schulsanitätsdienst und Klassensprecher, Stufensprecher bzw. auch Schülersprecher. Sag ich mal, dieser klassische Weg ab der 8. Klasse und dann bis zum Abschluss. Und da hatte ich einfach auch echt tolle Lehrkräfte, die mich da auch einfach auch gepusht haben, mich gesehen haben, also wo ich mich einfach auch gesehen gefühlt habe, wo ich nur eine positive Bestätigung bekommen habe für das, was ich getan habe, wo ich einen Mehrwert geleistet habe, was mir natürlich selbst nicht bewusst war, sondern wo Lehrkräfte, die auch tagtäglich ja mit so vielen Jugendlichen zusammenarbeiten, mich darauf hingewiesen haben, mir diese Erfahrung auch ermöglicht haben. Und zum Dritten war das mein, ja, einerseits Ehrenamt und vor allem auch mein eigenes Hobby, und zwar Basketball. Ich habe meine gesamte Jugend über Basketball gespielt oder war daran involviert. Und hatte auch echt tolle, muss man auch so sagen, Mentorinnen und Mentoren, die mich da auch mit verschiedenen Vorhaben auch wiederum gefördert haben. Also ich hatte die Möglichkeit, meine Trainerlizenz zu machen, als Trainer aktiv zu werden, als ich selbst noch recht jung war. Ich wurde auch Schiedsrichter, was einen selbst natürlich auch Selbstbewusstsein gibt, hinter Entscheidungen zu stehen, die man trifft, und sei es nur Kreisliga. Dort diese Entscheidung zu treffen und auch diesen Rücken gesteckt zu bekommen, gesagt zu bekommen, hey, das, was du da machst, ist gut, mach weiter so. Das hilft einem immens als jugendliche Person. und auch irgendwie bereits im Vorstand aktiv zu sein im jungen Alter, wo Menschen, ältere Menschen, bei denen ich sage, das sind Erwachsene und Reife und Menschen, die einfach Bescheid wissen, wird gesagt, so stellt man sich ja vielleicht als Kind, als Jugendlicher, erwachsene Menschen vor, dass die einen auf einen zukommen und auch in einem was sehen, das Potenzial sehen, die Möglichkeiten sehen, die Chancen sehen und einen ansprechen und einen dahin bringen, wo man auch hingehört. Das hat mir, diese drei Bereiche haben mir einfach immens geholfen, dass ich gesagt habe, gut, ich gehe auch erstmal ins Ausland und habe dort auch meine persönlichen Erfahrungen gemacht, aber mit diesem Handwerkszeug, was mir die Jahre zuvor auch mitgegeben wurde. Und ja, am Ende war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt studieren und dann kam ja auch Rocket Life auf mich zu, mehr oder weniger.
Es ist schon aufgefallen, dass du sehr viele Dinge sehr positiv beschrieben hast und gleichzeitig engagierst du dich ja praktisch dafür, dass sich etwas ändert, dafür, dass etwas besser wird. Und würdest du sagen, das Bildungssystem, so wie wir es in Deutschland erleben, ist gerecht oder jeder hat eine faire Chance? Und wenn nein, wieso nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, lieber Maxim, und eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Also grundsätzlich sollten wir in einer Gesellschaft, in auch einem Land, in einem Staat, wie hier in Deutschland, grundsätzlich sagen können, es ist gerecht und alle haben die gleichen gerechten Chancen. Das ist aber von meiner persönlichen Warte aus nicht unbedingt der Fall. Das liegt, hat da glaube ich verschiedene Gründe. Grundsätzlich würde ich mal beim klassischen Thema anfangen, wo wir da hinkommen, wenn wir über Bildungsgerechtigkeit sprechen, und das ist das Schulsystem. Wir haben eine ganz frühe Filterung von Menschen, von Kindern, außer in Brandenburg und Berlin, ab der vierten Klasse oder nach der vierten Klasse muss man sich entscheiden, müssen Lehrkräfte entscheiden, Eltern entscheiden und Kinder irgendwo für sich selbst auch, 10-Jährige, 9-Jährige für sich selbst entscheiden, wie es weitergeht. Und Jugendliche bzw. Kinder, Menschen allgemein, die gehen ganz unterschiedliche Entwicklungsgrade durch. Und die einen sind schon mit 8 super topfit und wissen, in welche Richtung es gehen soll und haben Vorstellungen. Und die anderen wissen noch mit 15 nicht, beziehungsweise wenn wir uns auch vielleicht auf andere Entwicklungslevels dann auch nochmal vielleicht nochmal hinschauen, dass Entwicklung unterschiedlich stattfindet, das ist ganz normal. Das eine, und zum anderen kommt im Schulsystem dazu, dass wir natürlich nicht die Ressourcen haben, und das ist ja auch ganz offensichtlich und auch bekannt, nicht die Ressourcen haben, die so ein Schulsystem oder eine Gesellschaft, was junge Menschen benötigen würden. Ja, wir haben zu wenige Lehrkräfte, wir haben sanierungsbedürftige Schulgebäude, wir möchten digital sein, sind es aber nicht wirklich. In den USA beispielsweise findet ja Sport und Instrumente und Co. findet ja auch in der Schule statt. Und in Deutschland muss man die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Interessen irgendwie versuchen zu kombinieren nach der Schule. Die Schulzeiten sind ganz unterschiedlich wie die Hobbys oder wie die Vereine. Also da darf ich hinterherzukommen, das ist ganz schwierig. Und nochmal ein bisschen historisch geguckt, wir sind eine sehr, sehr diverse, sehr vielfältige Gesellschaft. Und nicht immer war das so, dass wir das auch akzeptiert hatten und wir es auch gesehen haben. Und entsprechend gab es ab dem Zeitpunkt vor 70, 80 Jahren, als verschiedene Kulturen, verschiedene Nationen sich auch in Deutschland gefunden haben, zusammengekommen sind, wo hat man dann gesehen, welche Perspektive das oder welche Richtung das annehmen würde, wenn wir über beispielsweise Gastarbeiter sprechen. Da hat man gedacht, da kommen die Leute und dann gehen sie irgendwann und das ist auch gut. Wir leben in einer multidiversen Gesellschaft. Da wurden nicht zur entsprechenden Zeit die richtigen und die wichtigen Wege bereitgelegt für die verschiedenen Personen. Sei es sprachlich, sei es kulturell, sei es aber auch vom Wohnort her, sei es von den Potenzialen her, von der Arbeit her. Ganz, 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 ganz groß, ganz großes Thema auch. Da will ich jetzt noch nicht zu tief reingehen. Aber das und noch ein paar weitere Punkte, ganz wichtige Punkte, aber noch viel weitere, kleinere Details, die zwischendurch passiert sind, führen dazu, dass wir heute nicht in einer wirklich gerechten Gesellschaft leben und es, sagt man, alle die gleichen Möglichkeiten haben. Ja, alle haben die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und es ist kostenlos zum Glück. Also da können wir ja auch schon auch uns schätzen, dass Bildung grundsätzlich in Deutschland nicht viel kostet. Aber was dann im Bildungssystem passiert, was in den Schulen passiert, was vor allem auch drumherum passiert, das ist eine ganz andere Geschichte und da sind meiner Meinung nach nicht genug Ressourcen drin.
Die Dreiteilung dieses Schulsystems im Alter von ungefähr 14 Jahren, die ist ja zum Glück nicht mehr verpflichtend, weil früher gab es ja so diese Empfehlungen nach der vierten Jahrgangsstufe, so entweder Gymnasium, Hauptschule, Realschule, das wurde alles nochmal umbenannt. Mittlerweile gibt es ja auch Gemeinschaftsschulen, wo man praktisch jeden Schulabschluss erreichen kann und es haben sich auch auf jeden Fall Dinge in die positive Richtung verändert. Beispielsweise gibt es ja auch Schulen, die sich auf spezifische Sprachen einstellen oder halt eben Schulsozialarbeiter, die an Schulen Integrationshilfe leisten, weil Migration oder ethnischer Hintergrund natürlich nicht nur sprachlich, sondern kulturell, wie du erwähnt hast, eine riesige Herausforderung und da du ja praktisch ja auch mehr oder weniger mit diesen Menschen in Kontakt kommst, hast du vielleicht auch einen Eindruck, ob sich jetzt etwas gebessert oder eher etwas verschlechtert hat?
Da habe ich jetzt gar nicht mal wirklich einen Eindruck, weil man auch sagen muss, dass diese Maßnahmen, von denen du sprachst, ja erst in den letzten 5 bis 10 Jahren maximal eher weniger wirklich in einer Breite angekommen sind. Und ich würde sagen, dass sie nach wie vor nicht überall in allen Ecken, in allen Schulbezirken angekommen sind. Also nicht alle profitieren davon, dass wir gesagt haben, wir ändern das um. Und selbst wenn doch, würde dieser Effekt ja viel später noch, also ich würde mal sagen, es ist einfach viel zu früh, um nachvollziehen zu können, ob das was bewirkt hat oder nicht bewirkt hat. Und ich bin auch nicht mit so vielen Jugendlichen in Kontakt, also mit den Jugendlichen, die bei uns teilnehmen, nicht in Kontakt, dass ich das wirklich repräsentativ benennen könnte.
Es ist leider bei vielen Themen so, dass sie recht aktuell sind und man eben noch nicht abschätzen kann, wie das die Kinder und die Entwicklung ja auch beeinflussen wird. Ein anderes Thema, was auch sehr aktuell gerade ist, merkt man überall im Fernsehen, in den Nachrichten, ist ja auch Thema Digitalisierung, weil sie soll gefördert werden. Aber gleichzeitig birgt natürlich eine latente Gefahr, denn es gibt Umfragen, die beweisen, hey, nur weil jetzt alles irgendwie ohne viele Bücher auf einem Endgerät nachzulesen ist, hilft das trotzdem den Personengruppen nicht weiter, die sich einfach kein Endgerät leisten können, die sich vielleicht einen Computer mit den Eltern leisten oder nicht leisten, sondern sich einen Computer mit den Eltern teilen müssen. Und wie siehst du die Entwicklung? Hast du den Eindruck, dass sie Potenzial hat, die Hürde für Bildungsaufsteiger zu erleichtern oder glaubst du, da wird denen gerade eine Schranke in den Weg gestellt?
Ich denke, wir lösen damit nicht wirklich ein Problem, sondern wir verschieben das Problem einfach aus der analogen Welt in die digitale Welt. Weil wir nichts anderes machen, auch mit den Lehrmaterialien. Ja, also sehr viel Digitalisierung oder digitale Bildung bedeutet ja nicht unbedingt, dass wir einfach die Texte nicht in Büchern abdrucken, sondern in Tablets darstellen. Das ist es ja nicht, sondern digitale Bildung sollte bedeuten, dass da einfach ein ganz anderer Lernansatz, ganz andere Lernkonzepte, Lernformen stattfinden, ganz andere Klassenräume, hybride Klassenräume, Blended Learning, es gibt zig Begriffe, die ich jetzt noch irgendwie hier mit rein einfließen lassen könnte. Das bedeutet digitale Bildung. Die Lehrkräfte müssen ja an erster Stelle oder die Schulen müssen ja an erster Stelle ausgestattet werden. Die Lehrkräfte müssen entsprechend umgeschult werden, geschult werden. Es muss ja aber eigentlich auch viel früher auch anfangen. Es muss ja grundsätzlich auch schon im Studium, im Referendariat und Co. anfangen, dass man nicht später dann an dem, was bereits besteht, an dem, was man bereits gelernt hat, noch etwas einführt, also ja mitgibt, ne, beispielsweise die Digitalität, sondern das braucht es ja schon viel vorher. Das bedeutet, das sind ganz andere Konzepte, ganz andere Ausbildung wäre dafür notwendig. Ja, also es gibt zum Beispiel auch den Fall, dass natürlich auch unsere Mentees nicht unbedingt immer für sich selbst ein Endgerät haben, womit sie lernen können, arbeiten können. Selbst wenn wir alle damit ausstatten würden, was auch ja über die Pandemie auch oft passiert ist, muss man schon noch dazu sagen. Es gab auch Initiativen, es gab auch durch die Bundesregierung natürlich auch Aktionen und Gelder, damit alle SchülerInnen auch mit beispielsweise Tablets ausgestattet werden können. Das gab es ja schon irgendwo. Bedeutet aber nicht, dass sie davon profitieren, sondern es kommt eigentlich nur eine weitere Hürde dazu. Vielleicht gegebenenfalls auch für Familien. Ja. Also wie sollen Eltern die selbst damit nicht gelernt haben, und das trifft auf die allermeisten Erziehungsberechtigten zu, die nicht mit Tablets gelernt haben und aktiv waren und die nicht auch die das Privileg hatten, das im weiteren Verlauf im Studium, wenn überhaupt studiert wurde, in der Ausbildung oder im Beruf, dass das angelernt wurde, sondern also wie sollen diese Personen dann auch das ihren Jugendlichen, ihren Kindern auch weiterbringen und auch mit unterstützen bei den Hausaufgaben oder bei Erledigung weiterer Aufgaben. Von daher glaube ich nicht, dass es ist ein guter Ansatz und das brauchen wir auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt die einzige Lösung ist.
Die Bildungsungerechtigkeit ist natürlich ein hochkomplexes Phänomen, wo man nicht wirklich weiß, okay, was beeinflusst das, wie beeinflusst das, ist auch nicht alles vorauszusehen, aber würdest du sagen, es gibt konkrete Sachen, wo du sagst, hey, das können wir noch umsetzen oder probieren oder das läuft gerade falsch, obwohl es da vielleicht eine bessere Methode gäbe. Und was glaubst du, müsste passieren, damit das Bildungssystem gerechter wird für alle? Also jetzt nicht, dass es eine komplette Chancengleichheit gibt, sondern was müsste passieren, damit es weniger ungerecht ist?
Meiner Meinung nach sind wir da auch wieder an der Schule. An den Schulen, erster konkreter Vorschlag, und das ist gar nicht mal ein Vorschlag von mir. Ich bin jetzt kein Berufssoziologe. Das ist ja auch nur etwas, was ich von anderen klugen Soziologinnen und weiteren WissenschaftlerInnen mitbekommen habe. Aber viele sind sich einig, dass es einfach in der Schule anfängt und dass wir später aufteilen sollten, also dass die SchülerInnen nicht nach der 4. Klasse in irgendwelche Schulformen reingehen, sondern das deutlich später stattfindet. Und die zweite Sache, dass an den Schulen selbst einfach viel mehr passiert. Ja, dass wir das Mentoring beispielsweise Rock Your Life macht, also geht über die Schulen, tritt über die Schulen an Jugendlichen heran. Wir finden aber trotzdem unabhängig von den Schulen statt. Dass aber solche Programme, und sei es nur Mentoring, sei es ein anderes Tandemprogramm, dass es verschiedene Programme gibt, die Richtung Mentoring gehen, verschiedene Programme gibt Richtung Sport, verschiedene Angebote Richtung Kultur, Instrumente, Musik, dass sowas viel mehr in den Schulen stattfindet und dass das auch gesellschaftliche Probleme in den Familien oder was ist Probleme, Herausforderungen in den Familien, der Betreuung, der Finanzierung, der weiteren Punkte, dass es einfach alles an den Schulen stattfindet, weil man über die Schulen an die Jugendlichen herankommt und an die Familien herankommt. Das ist das, was es im Kern bräuchte. Das würde aber bedeuten, dass wir in 16 Bundesländern bzw. 16 mal die Gesetze und die Schulkonzepte ändern müssten. Im Grunde genommen würde ich sagen, wenn wir mit dem arbeiten möchten, was es eh schon gibt, dann ist es Mentoring. Nein, dann ist es einfach mehr zuzuhören und zu gucken, wo Bedarf liegen. Und nicht ganz, ganz streng zu gucken, wie man das Bildungssystem oder die Bildungsinhalte, die Inhalte allgemein, die Struktur, in der wir in den Schulen arbeiten, dass wir das einfach durchhauen. Weil das ist auch ein bisschen veraltet, also es ist nicht das Modernste. Und es findet ein langsamer Wandel statt, nur dieser Wandel in Richtung Digitalität, dass wir verschiedene Tools mit reinnehmen, dass wir Smartboards etc. mit reinnehmen, dass wir damit mehr arbeiten und das auch beschleunigen. Was wir aber nicht ändern können, und das ist eigentlich auch noch mit entscheidend, ist, Lehrkräfte aus dem Nichts hervorzuzaubern.
Soweit Egecan, Community Manager bei Rock Your Life. Nun haben wir verschiedene Perspektiven gehört. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus den Interviews mitnehmen. Bildungsgerechtigkeit ist und bleibt entscheidend für gelungene Integration und soziale Gerechtigkeit. Daher ist es wichtig, sich trotz aller Hürden weiterhin dafür einzusetzen. An den Reglern saß heute Livi Schuffert, Redaktion Ulrich Hägele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Das war's von mir, Maxim, aus dem Studio. Ich danke euch fürs Einschalten.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.